Lüge sind was ganz Fieses. Ich denke, wir alle haben es schon erlebt. Wenn man angelogen wird, das zieht einem so ein bisschen den Boden weg. Man weiß hinterher gar nichts mehr. Und mehr habe ich den Eindruck, baue die gerade die Mächtige in dieser Welt nur noch auf Lüge auf. Trump, Putin, Erdogan, wie sie alle heißen. Nur Lüge. Unsere ganze Gesellschaft wird mehr und mehr von Lüge durchsetzt und das geht nicht. Aber über Gesellschaft braucht man nicht groß nachdenken. Die Gesellschaft beginnt bei mir und ich muss gucken, wie ich mit der Lüge klarkomme. Und wir wollen uns heute damit befassen, wie können wir die Lüge aus unserem Leben rausschmeißen. In Römer 1 sagt Gott ganz deutlich, dass Gottes Zorn über die kommt, die Lüge, die Gerechtigkeit, die Wahrheit in Ungerechtigkeit verdrehe. Gott akzeptiert keine Lüge. Und deshalb sagt Paulus im Epheserbrief, legt die Lüge ab, redet Wahrheit miteinander. Es gibt nur eine einzige Strategie gegen Lüge, nämlich Wahrheit. Und wenn ihr mal ein bisschen in die Bibel blättert, ihr werdet so viele Bibelstellen dazu finden. Es ist ein ganz zentrales Thema bei Gott. Gegen Lüge hilft nur Wahrheit. Und Johannes 3 sagt Jesus, wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Wahrheit ist nicht so ein abstrakter Begriff bei Jesus. Wahrheit heißt nicht etwas im Kopf haben, sondern Wahrheit müssen wir tun. Wahrheit ist handfest, was ganz Praktisches. Und Johannes 17 sagt Jesus, das redet er viel von Wahrheit. Und er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Wo finden wir Wahrheit? Zuallererst in der Bibel. Und wenn wir die Lüge in unserem Leben aufdecken wollen, dann gibt es nur einen Ansatz. Wir lesen Bibel und suchen dort die Wahrheit. Und nicht zuletzt, sagt Jesus, er wird uns den Heiligen Geist schicken, damals noch Zukunft. Und dieser Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Wenn wir den Heiligen Geist haben, können wir nicht akzeptieren, dass Lüge in unserem Leben ist. Das passt nicht zusammen. Und deshalb wollen wir die Lüge an jedem Punkt, wo wir sie finden, rausschmeißen. Okay? Und die letzte Wahrheit ist immer Jesus selbst. Jesus, der von sich sagt, er ist die Wahrheit. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann müssen wir in Wahrheit sein. Es geht nicht anders. Jesus und Lüge passt nicht zusammen. Und diese Wahrheit, sagt Jesus, sie wird uns frei machen. Lüge hat immer was Fesselndes, Bindendes, macht was kaputt. Aber Jesus möchte uns in Freiheit bringen. Und dazu gehört die Wahrheit. Die Wahrheit in Jesus macht uns frei. Nur die Wahrheit macht uns frei. Suchen wir die Wahrheit. Okay? Alle Sünde beginnt mit einer Lüge. Und die Sünde an sich hat mit einer Lüge begonnen. Genesis 3. Ach was, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Und das Ergebnis? Im Gegenteil. Ich möchte morgen ganz, ganz simples System fahren. Ich nenne euch eine Lüge und dann suchen wir in der Bibel die Wahrheit dazu. Okay? Also wirklich ganz einfach. Fangen wir mal an. Erste Lüge. Du bildest dir ein, Gott liebt dich. Gott liebt die Welt, ja, aber dich doch nicht. Ein Kerl wie die Janis liebt Gott, keine Frage. Aber dich? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, aber Welt ist arg groß. Aber liebt er wirklich dich? Dich, Philipp? Was lesen wir im Römerbrief? Viele Bibelstellen, gerade im Römerbrief spreche ich davon. Aber wir lesen mal hier in Römer 8. Was sollen wir jetzt noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Erste Aussage, Gott ist für uns. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorhalten? Wer wird es wagen, gegen die Auserwählten Gottes anzuklagen? Wir sind Gottes Auserwählte. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie dann verurteilen? Christus ist doch für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt, sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Das ist die zentrale Wahrheit. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, irgendetwas, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod. Was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Rhetorische Frage. Nichts. Nichts. Wir sind, jeder einzelne von uns, von Gott geliebt. Und der Beweis, Jesus ist für uns gestorben. Noch was? Epheser 3. Da bittet Paulus, dass wir begreifen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir in Liebe eingewurzelt und gegründet sind, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, das Ausmaß der Liebe Gottes, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, zu erkennen, was eigentlich alle Erkenntnis übersteigt. Diese unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Und das wird uns erfüllen mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Und es gibt noch viele andere Bibelstellen, wir wollen ja heute nochmal heim. Jesus liebt uns, Gott liebt uns. Wir sind durch und durch geliebt. Jeder einzelne von uns. Noch eine Lüge. Habt ihr vielleicht daheim zu hören gekriegt, aus dir wird nichts. Aus dir wird nie was. Ja? Wer kann dich schon brauchen? Was hast du Gott zu beten? Nur ein Beispiel in der Offenbarung, wir haben es dort 7-mal. Da steht, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht oder andere Übersetzung, wer überwindet. Dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert wird. Den nur der kennt, der ihn empfängt. Ein Stein mit einem Namen. Für wen ist das? Für die, die überwinden. Und wer überwindet? Nein, es sind nicht die Begabten, es sind nicht die Helden, es sind nicht die Starken. 1. Johannes heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jeder. Und der Sieg, der die Welt schon überwunden hat, ist was? Nicht unsere Leistung, nicht unsere Begabung, unser Glaube an Jesus festzuhalten. Unser Glaube überwindet die Welt. Noch eine Lüge. Guck dir mal an, was du dir schon geleistet hast. Du bist verbockt. Was erwartest du noch? Vergebung, ja. Aber was erwartest du noch mehr? Mit deiner Geschichte, was hast du mit deiner Geschichte groß zu erwarten? Kennt ihr das? Wenn es die Geschichte vorgehalten wird, unsere Vergangenheit. In Micha sagt Gott noch auf Zukunft, er wird sich wieder unserer erbarmen, unsere Schuld unter die Füße drehen, alle unsere Sünden im Meer versenken. Sünde gehört wohin? Er säuft sie ins Meer. Und da holt sie niemand mehr raus. Das ist nur so das Vorspiel. Und dann lese mein 2. Korintherbrief etwas Wunderschönes. Denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir erklären, einer ist für alle gestorben. Also sind sie alle mit ihm gestorben. Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Für wen leben wir jetzt? Für Jesus, der für uns gestorben ist. Deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch wenn wir Christus früher so angesehen haben, tun wir das jetzt nicht mehr. Sogar Jesus sehen wir jetzt, anders. Und dann geht es richtig weiter. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, so ist er was? Eine völlig neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Siehe, etwas völlig Neues ist entstanden. Das ist nicht das amerikanische Evangelium. Du kannst dich jeden Tag neu erfinden. Du kannst dich nicht erfinden. Nicht mein Wille macht mich neu, sondern Jesus macht uns neu. Wenn wir in Jesus sind, sind wir neu, völlig neu. Und dann kommt mir niemand mehr mit meiner Geschichte. Die Geschichte ist Vergangenheit. Jesus hat vergeben, wir sind neue Menschen. Einverstanden? Und wenn schon ein Verbrecher am Kreuz von Jesus eine Verheißung kriegt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann gilt es auch für uns. Jetzt müssen wir kurz leise machen, ich muss die Nase putzen. Sorry. So, danke. Noch eine Lüge. Guck dir mal deine Familie an. Ziemlich kaputt, oder? Deine Eltern sind geschieden wegen dir. Deine Kinder, du bist schuld. Du bist schuld an deine Kinder, am Elend deiner Kinder. Kennen wir das? Und was ist die biblische Wahrheit, die man dagegen halte? Jesus selbst erzählt eine Geschichte. Da kommen Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ. War irgendwas gelaufen, irgendein Attentat. Sodass ich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr wirklich, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen? Nein, sage ich euch. Und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, wird es euch auch so gehen. Und dann geht's weiter und er sagt, oder denkt ihr an die 18, war damals wohl ein Unglück, die beim Einsturz des Turmes ums Leben kamen? Meint ihr, dass sie mehr Schuld auf sich geladen hatten als die anderen Einwohner in Jerusalem? Nein. Jesus sagt hier etwas, es sind zwei Geschichten, die wir nicht kennen, damals geschehen. Aber Jesus sagt ja ganz deutlich, das äußere Unglück hat nichts mit einer Sünde zu tun. Erinnert ihr euch noch 2006, Katrina, der fürchterliche Sturm, der über Süde der USA kam? Da ging es durch die Presse, verschiedene fromme, große fromme Christen haben erzählt, das ist die Sünde. Homosexualität und sonst was, was Gott alles straft. Und was steht hier? Blödsinn. Dein äußeres Unglück hat nichts mit deinem inneren Zustand zu tun. Das ist diese Welt, in der wir leben. Aber das ist kein Hinweis auf deinen inneren Zustand. Und dein äußeres Glück ist kein Hinweis auf deinen inneren Zustand, genauso wenig. Trenn das Äußere und das Innere. Wir leben in einer kaputten Welt und das heißt nicht, dass es innen drin auch so aussieht. Innen drin sind wir von Jesus abhängig. Und wenn Jesus uns neu macht, sind wir neu. Und wenn uns äußerlich etwas zustößt, hat das nichts mit unserem inneren Zustand zu tun, sagt Jesus selbst. Hört auf mit der Lüge, vom Äußeren aufs Innere schließen zu wollen. Es macht uns kaputt. Das sind Lügen, die so auf unsere Identität zielen. Und sie zerstören uns. Aber es gibt noch viel schlimmere Lügen. Lügen, die direkt auf unsere Beziehung zu Jesus zielen. Die religiöse Lüge. Gehen wir die religiöse Lüge noch an? Oh, du betest und es passiert nichts. Seit wie vielen Jahren betest und bist immer noch krank? Hast immer noch keinen Partner, immer noch keinen richtigen Job? Du glaubst nicht genug, du musst mehr glauben. Ist das eine Lüge? Das erzählen wir doch jeden Tag. Du musst mehr glauben. Was sagt Jesus dazu? Oh ja, Jesus sagt oft zu seinen Jüngern, was seid ihr so kleingläubig? Und er sagt an einer anderen Stelle, boah, so einen Glaube habe ich in Israel noch nicht gefunden, spricht er vom römischen Soldat. Aber was sagt Jesus nie? Nie. Du musst mehr glauben. Matthäus 17. Da kommt einer mit seinem besessenen Sohn zu Jesus. Einer, der sagt, hilf meinem Unglauben. Und was sagt Jesus? Die Jünger fragen ihn, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Dann wäre doch logisch, dass er sagt, jetzt glaubt halt ein bisschen mehr. Und was sagt er zu ihnen? Wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, weg von hier. Was fordert Jesus? Kein großer Glaube, Glaube wie ein Senfkorn. Oh, es geht noch besser. Lukas 17. Da kommen die Jünger zu Jesus und bitten ihn, mach unseren Glaube stärker oder größer, je nach Übersetzung. Hey, das ist doch die Vorlage. Jetzt, Jesus, mach was draus. Wenn die schon sagen, mein Glaube ist zu klein. Und was sagt Jesus? Wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Baum sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und versetze dich. Wir meinen immer, unser Glaube muss größer werden. Jesus sagt, dein Glaube muss so groß sein, schwierig zu sehen. So groß, seht ihr das? Habe ich heute Morgen noch in der Küche abgestaubt, ein Senfkorn. Wie groß muss unser Glaube werden? Jesus sagt, so groß. Wie ein Senfkorn. Was ist Glaube? Glaube ist keine olympische Disziplin. Weiter, schneller, stärker, höher. Sondern Glaube ist eine Beziehung. Eine Beziehung zu Jesus. Wie funktioniert eine Beziehung? Eine Beziehung ist kein Muskel, den man trainiert und aufbaut. Eine Beziehung braucht Zeit, sie braucht Nähe. Eine Beziehung funktioniert völlig anders. Stellt euch vor, ich würde euch sagen, von der Arbeit rufe ich jeden Tag dreimal meine Frau an. Und nächsten Monat möchte ich steigern auf viermal. Man kann man machen, aber niemand wird glauben, dass das eine Beziehung wäre, oder? Eine Beziehung kann man nicht zählen. Oh, fünfmal. Ich kann den ganzen Tag telefonieren und das ist keine Beziehung. Eine Beziehung ist was völlig anderes. Ich kann nicht sagen, liebes Tagebuch, diese Woche habe ich im Schnitt 23 Minuten mit meiner Frau gesprochen. Nächste Woche 35. Das ist keine Beziehung. Noch so eine Lüge? Wir müssen mehr beten. Wenn man mehr betet, passiert mehr. Erzähle mal dauernd, gell? Aber wo steht es in der Bibel? Wisst ihr, was in der Bibel steht? Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Aber das ist nicht mehr, das ist was ganz anderes. Das ist so was völlig, eine völlig andere Dimension. Was Paulus sagt, mein ganzes Leben ist doch Jesus. Ich denke nicht unabhängig von Jesus. Ich rede nichts unabhängig von Jesus. Alles, was ich denke, was ich rede, das bereite ich doch mit Jesus durch, oder? Ich bin den ganzen Tag mit Jesus unterwegs. Nicht 5 Gebetszeiten, reicht nicht, 6 Gebetszeiten am Tag. Kann ich auch machen, aber es geht um was anderes. Es geht darum, mit Jesus unterwegs zu sein. Einatmen, ausatmen, Jesus. Verstanden? Einatmen, ausatmen, Jesus. Es ist eine Beziehung, kein Leistungssport. Noch eine Lüge? Du musst mehr Frucht bringen. Steht das nicht in der Bibel? Wo liegt die Lüge? Was sagt Jesus? Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner und so weiter. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden seid. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wo liegt die Lüge? Das muss. Ich muss keine Frucht bringen. Jesus sagt, ich werde Frucht bringen, wenn ich mit ihm verbunden bleibe. Was ist mein Part? Einfach bei Jesus bleiben. Und wie macht man das? Wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet, also meine Frau und ich. Wie habe ich es geschafft, bei meiner Frau zu bleiben? Also wenn ihr die Frage stellt, dann stellt sie lieber ihr. Aber das ist keine Leistung. Ganz am Anfang habe ich mir geschworen, für mich wird es nie eine andere geben. Ich gucke keine andere an. Ich will nur Auge für meine Frau haben. So macht man das, oder? Und der Rest? Man bleibt einfach beieinander. Ja, ich war jetzt fast ein Jahr krank, war keine gute Zeit. Da geht nicht viel. Aber spazieren gehen kann man immer ein bisschen. Dann sind wir einfach jeden Tag spazieren gegangen und haben einfach ein bisschen miteinander geredet. Da geht nicht viel. Aber so ein bisschen Satz teilen kann man immer. Über die Sehnsucht reden, die Angst, die Hoffnung. Einfach so ein bisschen von innen raus was rauslassen. Und so geht es mit Jesus auch, oder? Einfach beieinander bleiben und das Herz teilen. Hört auf mit den Lügen, die uns eine Leistung abverlangen. Glaube ist eine Beziehung, kein Leistungssport. So, jetzt kommen wir zur letzten Lüge. Und da darf ich dich bitten, dass du zu mir kommst. Ihr kennt Silke? Silke und Werner sitzen immer hier vorne. Wo ist Werner?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Gut, aber Silke ist da.
Der kommt ja von Pforzheim.
Gut. Jetzt hab ich noch eine Frage. Silke.
Ja?
Wir machen es jetzt an der Silke fest, okay? Und ihr setzt einfach euren Namen ein. Wann wird Jesus dich am meisten lieben? Erstens, wenn du nichts mehr falsch machst. Zweitens, wenn du alles richtig machst, ist nicht dasselbe. Oder drittens, wenn du bei Jesus im Himmel sein wirst. Wann wird Jesus dich am meisten lieben? Wenn du nicht mehr sündigst, wenn du alle seine Gebote hältst oder wenn du bei ihm im Himmel bist? Wann wird Jesus dich am meisten lieben? Ah, Silke hat schon begriffen. Jetzt. Jetzt und hier.
Ja.
Jetzt und hier wird Jesus, liebt Jesus Silke am allermeisten.
Ja, stimmt.
Weil das kann man gar nicht mehr steigern.
Nee.
Weil Jesus liebt Silke, nicht ihre Leistung.
Stimmt.
Ja?
Ja.
Jesus liebt Silke, nicht ihren Gehorsam. Wenn er meinen Gehorsam liebt, habe ich verloren. Aber Jesus liebt mich.
Ja, stimmt.
Und mehr wird es nie geben. Ja. Und egal, was noch im Leben kommt, und wir wissen es nicht,
nee,
egal, was Silke sich noch leisten wird, Jesus wird sie nie weniger lieben.
Nein.
Wann haben wir das Maximum der Liebe Jesu? Jetzt und hier. Versteht ihr? Jetzt und für immer. Und da wird sich nie etwas dran ändern. Genau das. So, gib mir mal deine Hand. Und was ist jetzt unser Part? Was ist Silkes Part? Einfach festhalten, dranbleiben an Jesus.
Aha.
Und was, wenn auch das nicht mehr klappt? Was, wenn die Kraft auch dazu nicht mehr reicht? Lass los. Lass los. Ja, aber ich lass dich nicht los.
Ja, okay.
Danke. Versteht ihr? Was sagt Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja? Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Niemand. Und wenn du nicht mehr halten kannst, wenn du loslassen musst, wird Jesus nie loslassen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Hört auf mit den Leistungslügen. Nicht ich muss es bringen, Jesus bringt's. Amen.